Ich bin richtig gut gelaunt, Susanne.
Ja, es ist schrecklich. Ganz im Ernst, ich hasse das, wenn Leute zu gut gelaunt sind, vor allem morgens. Guten Morgen!
Ich bin frisch geurlaubt, ich bin krawallig drauf, ich habe richtig Bock.
Ja, das sieht man dir an.
Es ist der 29. September 2023. Ich bin Kesha Rehaus.
Und ich bin Susanne Tekkal.
Und das ist Tekkal.
Und Behrens.
Du hast nicht so Urlaub gemacht letzte Woche.
Ich bin so müde. Keschow, ich bin müde. Fertig.
Hast du noch Jetlag eigentlich?
Tatsächlich ja, doch so ein bisschen, aber hilft ja nichts. Gibt Schlimmeres.
Du musst da durch.
Ich muss da durch.
Du warst in New York.
Genau.
Da war ich nämlich auch früher. Ich habe da studiert, ein Jahr lang. Deswegen alles, was du jetzt über New York erzählst, werde ich quasi mal reingrätschen. Sag, ja, da war ich auch, das kenne ich auch. Erzähl mal. Also wir haben ganz viel gesehen auf Instagram und so natürlich, was ihr da gemacht habt im Rahmen des Gipfels. Aber was mich interessiert ist, du hast mir gesagt, ihr habt auch einen freien Tag gehabt, wo du mit deinen Schwestern unterwegs warst und ein bisschen Krawall gemacht hast. Ich möchte 1, 2, 3 einfach alle Storys hören, die da passiert sind. Los geht's.
Ja, also Keschrau will nichts von meinem Job wissen. Der will immer die Story behind the Story. Was willst du eigentlich von mir?
Ich kenne alles von deinem Job. Ne? Ich verfolge alles auf Instagram. Ich klicke fleißig auf alle Links. Ich drücke 3-mal die Woche den Spenden-Button. Ich bin all in. So
nein, du verstehst nicht, dass das Teil unserer Berufung und unseres Lebens ist. Ich finde das immer so witzig, wenn du sagst, ja, aber jetzt mal was Privates. Und ich denke dann immer, ja, aber das andere ist ja auch privat.
Ja, ich passe einfach nur auf, dass du nicht so wie eine Politikerin sprichst. Deswegen kitzle ich jetzt einfach dann diese krassen Stories heraus, die dir deine Karriere als Bundeskanzlerin ordentlich
gefährden. Nein, also wie ist das bei uns mit privaten Tagen? Die Erkenntnis darüber ist erstmal wichtig, wer wollte frei. Und das muss man dann irgendwie so gestalten, dass man das frei von schlechtem Gewissen macht. Da bin ich gar nicht stolz drauf. Das ist echt ein Prozess bei uns gewesen.
Ja.
Aber konkret war es wirklich so, wenn man jetzt mal im Häuschen spielt, die Mädels haben sich zu 4. Zimmer geteilt.
Oh.
Weil die keinen Bock hatten, mit mir auf ein Zimmer zu gehen, weil ich wirklich, wenn wir in New York sind, fast 24/7 irgendwie so im Einsatz bin, weil das natürlich hardcore ist. Das kann man auch nicht immer machen, das kann ich auch nicht empfehlen und das ist auch nicht gesund, aber punktuell ein paar Tage, wie gesagt, mache ich das und da haben die sich gestritten, wer mit mir in ein Zimmer geht und ich fühlte mich plötzlich so komisch. Ich habe nur gedacht, sag mal, warum tut ihr denn so, als wenn ich so unerträglich wäre?
Das ist eine Bestrafung
wäre?
Mit
was
dir.
Was soll das? Und im Nachhinein habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich halt jetzt mein eigenes Zimmer, ist ja nicht schlecht in New York.
Wen hat's erwischt?
Naja, ich war halt allein im Zimmer. Also die sind dann wirklich freiwillig zu 4 in das andere. Und da haben sie aber die Rechnung unter den Wirten gemacht, weil ich bin natürlich morgens, Duracell-mäßig, habe ich da angeklopft und habe gesagt, guten Morgen, aufstehen. Die haben das dann überhört, aber dann haben sie irgendwann die Tür aufgemacht, lagen im Bett, wie sich das gehört, um 6 Uhr morgens.
Klar.
Und ich habe dann gesagt, aufstehen. Und ich glaube, ich habe das ein bisschen von meiner Mutter. Die hat das auch früher mit uns gemacht. Ich bin ihr da ähnlicher, als ich mir zugestehen mag.
Weil du dann so gelangweilt bist, du wachst dann auf und denkst dir, oh nee, jetzt schnell zu den Mädels rüber.
Nein, aber du kennst das doch auch, oder? So dieses, oh Gott, wir dürfen nichts verpassen. Nein, weil man so wenig Zeit hat. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn wir jetzt heute frei haben, dann müssen wir es richtig nutzen.
Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die zu viert auf einem Zimmer sind und einfach dann Ruhe ist und die nichts machen.
Natürlich nicht. Nein, das ist ja wie im Schullandheim. Ich liebe das. Und vor allem, man hört die ja dann auch von draußen schon diskutieren. Tuba hatte eine Box mitgebracht, da haben die dann auch immer noch schön, schön laut Musik gehört. Dann habe ich zu Tulin gesagt, ey, Wahnsinn, ich brauche gar nicht mehr einkaufen in New York, hier hängt ja eine Boutique. Es war kein Scherz, also da hing einfach ohne Ende Blazer und Lederjacken und ich habe dann immer zugegriffen und mich eingekleidet. Das ist halt der Vorteil, wenn du Schwestern hast. Ja, das war wahnsinnig schön. Ich liebe das. Das war wieder so ein bisschen wie Kindheit. Es ist auch so ein bisschen, die Träume waren ja immer dieselben und sich die dann auch ein Stück weit zu erfüllen, das ist für uns immer noch krass, ja. Mhm. Da haben wir manchmal schon das Gefühl, dass wir uns selber kneifen müssen. Wir lassen das auch zu, also wir zeigen das ja auch, ne. Ja. Also wir sind da jetzt auch nicht so bitter ernst, sondern ich finde es total wichtig, auch so diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Und naja, dann ging es halt los, wir hatten nicht viel Zeit. Und egoistisch, wie wir alle sind, wollte dann natürlich jeder in seine Lieblingsläden gehen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann trennen wir uns jetzt. Und mein Problem war aber, ich hatte meine EC-Karten vergessen. Das heißt, ich hatte nur $130 und dann war ich in einem Second-Hand-Shop und habe mir dann diesen Blazer hier geholt und eine Sonnenbrille.
Ja, den Podcast gibt es ja auch in Ausschnitten als Video, könnt ihr euch hier angucken.
Genau.
@Tekkal und Behrens auf Instagram.
Du hast ja auch einen ganz schicken Blazer.
Look it up. Ja. Ich habe es auch aus New York,
ja.
Zwinker-Smiley.
Sehr schön. Nein, aber war ganz großartig und ich sag ja immer, bei all dem, was wir so machen, was ja überhaupt nicht so einfach ist und worüber ich ja heute nicht reden darf, Keschrau, finde ich es umso wichtiger, auch diese Schwesternschaft auch mal zu feiern, ganz ehrlich. Und dann waren wir auch abends unterwegs. Und Thülin hat natürlich wieder die Tanzfläche im Sturm erobert. Und ich stand dann da, die meinten wie ein Stein, das stimmt nicht. Ich kann aber nicht feiern mit meinen Schwestern. Kennst du das? Weil die sind mir so nah.
Ja, finde ich auch ein bisschen weird, wenn ich mit meinem Bruder manchmal unterwegs bin, dann kann ich auch jetzt nicht so, ich habe natürlich die hottesten Dance-Moves drauf, Leute, das müsst ihr mir einfach glauben, aber wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin, das ist dann irgendwie auch ein bisschen weird, glaube ich, fühlt sich ein bisschen weird an. Aber bist du dann so ein bisschen so Einmann-Style, so Two-Step oder was? Oder was
nee, machst du da? Die haben mich dann geschüttelt und gerüttelt und meinten, nimm mal den Stock aus dem Arsch, und da habe ich nur gedacht, verlasst mal den Laden, damit ich den Stock aus dem Arsch nehmen kann. Das war ganz lustig, weil die sind dann wirklich irgendwann gegangen und dann hing ich noch mit ein paar Freunden da ab.
Okay.
Und das braucht's auf jeden Fall. Also ich liebe das.
Und wart ihr dann am nächsten Tag fit genug, um wieder vor dem Einsatz zu sein? Wieder um 6 Uhr? Ging es dann los, oder?
Naja, das war auch der Oberknaller, weil wir mussten dann den Flieger verlassen, weil der Pilot durchgesagt hat, dass er sich diesen Flug transatlantisch nicht zutraut, wegen irgendwelchen Triebfehlern oder so.
Wart ihr am anderen der Baerbox-Flieger? Oder
wo? Nein, nein. Und dann war es wirklich so, ich habe schon die Panik gesehen in Tunas Augen, ne? Die singt ja dann immer Mantren, weil sie in Flugangst. Tuna, sorry. Nein, und ich saß neben ihr und ich habe nur gedacht, okay, jetzt wird die Alte wahnsinnig. Ich so, Tuna, was ist denn mit dir? Komm mal runter. Naja, und dann habe ich mich aber auch dabei erwischt, dass ich so dachte, oh mein Gott, ja gut, mal gucken. Und dann wurde der Flieger tatsächlich gewechselt und das hieß aber, dass wir so ein paar Stunden Zeit hatten am Flughafen. Und dann fand ich es voll schön, das war mein Lieblingsmoment, weil das hat mich voll an meine Kindheit erinnert, weil wir haben dann rumgestreunert, weil wir haben dann so einen Voucher bekommen und das kannst du mit den Tecker jetzt nicht machen, weil jeder hat dann einen Voucher bekommen, 2x$15. Und dann haben wir uns wirklich so, das war so das Wichtigste, okay, was essen wir jetzt? Was essen wir und trinken wir jetzt? Und dann haben wir, glaube ich, 70 Dumplings bestellt oder so. Das Problem war, wir haben die auch noch alle aufgegessen. Also es war herrlich, es war wie früher. Und ja, es war total schön und das ist auch ein tolles Energie- und Kraftfeld.
Ja, das klingt schön. Also du konntest dich ein bisschen erholen, hast viel gearbeitet und bist dann aber auch noch nach der Erholung mit dem Jetlag wieder nach Deutschland gekommen.
Genau.
Und jetzt sind wir hier. Ich bin auch super erholt. Naja, ist eigentlich gelogen, nicht so erholt. Ich war auch im Urlaub tatsächlich eine Woche lang, aber ich kann wirklich überhaupt nicht 100% abschalten. Also es geht halt einfach gar nicht. Ich habe dann trotzdem irgendwie so ein bisschen gearbeitet und hier ein Skript gelesen und da irgendwas kommentiert und irgendwie in WhatsApp-Gruppen Leute genervt und reingeschrieben. Also ich kann das überhaupt nicht, aber ich hatte ein paar sonnige Tage, konnte ein bisschen ausschalten, bin ein bisschen krank geworden, habe einen kleinen Schnupfen eingeholt. Also alles erlebt, was man in einer Woche Urlaub erleben kann.
Und das ist ja auch so eine Herausforderung, das Nichtstun, das ist ja die Kunst des Lebens. Ich habe so ein Buch geschenkt bekommen, wo auch dieser Titel draufsteht und das stößt mich ab. Ich gebe es zu, aber ich versuche doch mal reinzulesen.
Wir lesen vielleicht gemeinsam mal rein.
Ja.
Alles klar, genug geplaudert. Wir haben beide Urlaub gehabt, wir haben Action gehabt, wir haben uns ausgeruht. Jetzt geht's wieder an die Arbeit. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Heute ist nämlich Paul Ronsheimer bei uns. Bild-Vize, Auslandsberichterstatter, sehr viel in der Ukraine unterwegs und er hat auch einen eigenen Podcast. Ronsheimer heißt er, kann ich nur sehr empfehlen. Und wir wollen mit ihm heute über Migration sprechen. Paul, du bist auf dem Sprung, oder?
Ja, ich bin eigentlich wieder auf dem Sprung Richtung Ukraine tatsächlich.
Wie kommst du da hin gerade? Wie machst du das immer?
Ich besuche jetzt noch ein paar Freunde in Prag und dann von Prag per Flugzeug nach Warschau, von da mit dem Auto an die Grenze und von der Grenze weiter Richtung Osten, Süden, wo es auch immer hingeht, meistens nach Kiew erstmal und dann Richtung Front.
Was ist für dich eigentlich schwieriger, Kriegseinsätze oder Alltag?
Berlin ist schon schwieriger geworden, weil ich irgendwie 7, 8, 9 Monate letztes Jahr, dieses Jahr in der Ukraine verbracht habe. Und da ist der Tag relativ geordnet, weil man weiß, ich will berichten, ich will dies machen, ich will jenes machen. Und hier ist so, ja, irgendwie Leben und natürlich Freunde und Familie und so weiter. Aber es verliert man schon ziemlich irgendwie aus dem Blick und dann ist es gar nicht so leicht, sich hier wieder einzufügen.
Bevor wir dich quasi entlassen in die Ukraine, wollen wir mit dir heute über Migration reden. Und da vielleicht vorneweg deine Reaktion so ein bisschen auf die aktuelle Debatte abholen. Du hast das, ich glaube, das Spiegelcover war so ein bisschen so der Anreger, warum wir jetzt gerade darüber diskutieren. Was war so deine erste Reaktion, als du das Motiv vielleicht gesehen hast und die Reaktionen generell darauf?
Dass die alten Reflexe wieder da sind auf allen Seiten. Also ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viel über Migration berichtet. 2015 Flüchtlinge begleitet. Ich war in Syrien, Libyen, Afghanistan. Ich war selbst auf einem Flüchtlingsboot. Und ich habe mich eigentlich gefragt, wo führt das alles hin, wenn die Reflexe sofort wieder so anspringen und es eigentlich überhaupt keine lösungsorientierte Debatte gibt, wie ich finde, auf beiden Seiten. Also ich fand diesen Twitter-Reflex, oh wow, um Gottes Willen, dieses Bild und so weiter, fand ich jetzt auch übertrieben, wo man natürlich diese Debatte führen kann. Ich glaube, es gibt da einen sehr klugen Beitrag bei Übermedien, den ich dazu gelesen habe. Aber ich glaube, so ein bisschen verliert auch die Seite, die einfach sich immer aufregt über vermeintlich alles Rechte und so weiter, ein bisschen an Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht eigene Lösungsansätze findet.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass das fehlt, also richtige Lösungsansätze. Wir diskutieren und wir regen uns so ein bisschen auf. Aus deiner jetzt mal, würde man sagen, schon genuin einzigartigen Perspektive so ein bisschen auch, weil du viel unterwegs bist, auch viel in solchen Situationen auch bist und Leute auch kennenlernst. Was würdest du sagen, ist so augenfällig das Erste, wo du denkst, das fehlt in der Debatte komplett, wir reden da überhaupt nicht drüber?
Viel mehr Ehrlichkeit über die Frage, wie sich eigentlich diejenigen entwickelt haben seit 2015 oder vorher. Mhm. Ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ganz tolle und weniger tolle. Mhm. Und ich finde es wenig ehrlich, wie darüber debattiert wird. Also ich sag mal ein tolles Beispiel. Mein Freund Ferras, den ich 2015, Düsen kennt ihn, getroffen habe auf dem Weg nach Deutschland und ihn begleitet habe. Es war auf Kos damals. Und ich habe dann den ganzen Weg mit ihm und seinen Leuten gemacht bis nach Deutschland. Der hat heute einen Job, hat zwei Kinder, verdient sein eigenes Geld, ist alles super. Hätte er das alles so geschafft? Er hat vorher ganz viele Bewerbungen geschrieben, er hat keinen Job bekommen wegen seines Nachnamens. So, da habe ich irgendwie geholfen, sicherlich ein bisschen. Also das eine, ohne Kontakte, ohne Beziehung, ohne und so weiter, ist es sauschwierig in Deutschland. Das andere, Negativbeispiel von Afghanen, die ich kennengelernt habe, die, wo meine Eltern sich gekümmert haben und so weiter, die dann gesagt haben, ja, will eigentlich gar nicht arbeiten, ja, Sozialleistungen reichen mir. So, und da gehen meine Erfahrungen so ein bisschen hin.
Und ich glaube tatsächlich, diese Unterscheidung ja dann auch zeigt ja ganz deutlich, wo das Problem liegt, nämlich, dass Migration kein monolithischer Block ist, wie die Beispiele zeigen. Und genau dieselben Beispiele hätten wir bei auch Hochtondeutschen ja auch. Wir stellen die Frage nur nicht. Und deswegen finde ich auch dieses Spiegelcover so problematisch, weil es sozusagen ja tief populistisch ist aus meiner Sicht. Also es ist so eine Masse von Menschen, wo man nicht genau weiß, wo gucken die hin, wo kommen die her. Und die Einzelschicksale verschwinden auf diesem Bild, also auch jeglicher Kontext. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das Bild von vor 30 Jahren. Weil es gab ja schon das ein oder andere Cover, was so ähnlich war. Und ich habe mich wirklich gewundert, ich war so ein bisschen erschrocken darüber, dass ich dachte, echt jetzt? Wieder? Wieder dasselbe wie immer? Und dann mit dieser Suggestivfrage, schaffen wir das? Also natürlich bedient das in dem Klima, in dem wir gerade sind, auch bestimmte Stimmungen. Und das war schon etwas, was mich auch ein bisschen geschockt hat.
Ich meine, es gibt ja auch das andere, ne? Also wenn man als Reporter eben unterwegs ist an den verschiedenen Plätzen, ich war jetzt aktuell nicht auf Lampedusa, aber eben damals ist es ja schon so, dass man eben viele alleinreisende Männer getroffen hat, aus bestimmten Gründen natürlich, ne? Die Familien schicken die vor, weil sie stärker sind, weil sie sozusagen auf dem Flüchtlingsboot und so weiter, alles verständlich. Um jetzt mal die Gegenperspektive einzunehmen, glaube ich schon, dass es auch, also zumindest 2015, viele Medien gab, die bewusst bestimmte andere Bilder ausgewählt haben, die nicht unbedingt die gesamte Realität gezeigt haben. Ja? Also ich glaube schon, dass da zum Beispiel viele Kinder im Vordergrund standen, obwohl es nicht so viele Kinder gab, wie bestimmte Bilder ausgedrückt haben. Also ich glaube, es gibt diese Manipulation, ist jetzt ein großes Wort, das will ich nicht nennen, aber sozusagen diese Bildauswahl, ja, und wahrscheinlich, wenn man tue mich jetzt schwer, da irgendwie den Kollegen oder die Kollegen zu kritisieren, gerade weil wir sicherlich bei Bild auch, ne, bestimmte Bilder.
Allerdings.
Bestimmte Bilder, also will ich jetzt hier nicht derjenige sein, der irgendwie den Spiegel angreift. Ich glaube, es zeigt eigentlich sehr, wie sich die Debatte natürlich gedreht hat. Und ich glaube auch bei Medien, die vielleicht vor 7, 8 Jahren ein ganz anderes Bild gezeigt.
Ja, und es ist diese selektive Authentizität, die du beschreibst, ne? Dass sich jeder das Bild aussucht, was sozusagen erwünscht ist und der Ideologie und dem Narrativ entspricht. Und das ist das, was mich besonders besorgt und beschäftigt, ist, dass sozusagen Migration dafür immer noch gut genug ist. Also auch um Stimmung zu machen, um Wählerstimmen zu generieren. Keschrau, wir haben ja oft darüber gesprochen, auch in anderen Zusammenhängen, dass immer wieder diese Sarazinisierung, die Ethnetisierung gut genug ist, um sozusagen darauf hinzuweisen, hier stimmt ja was nicht. Und ich finde diese Debatte so wahnsinnig unehrlich, gerade auch im globalen Norden. Denn die Tatsache, dass wir den globalen Süden ausbeuten und Paul, du bist ja sehr viel unterwegs auch in den Regionen. Wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, auch als du im Irak, in Syrien warst. Die finde ich so unehrlich, weil natürlich unsere Ausbeutungspolitik ja auch mit dazu beigetragen hat. Denn die Frage lautet ja, wie verhindern wir das? Also wie verhindern wir diese Fluchtbewegungen? Und da geht es doch eher um die Frage, wie wir Fluchtursachen bekämpfen, was jetzt sehr dröge, sehr langweilig klingt und was gar keinen Zugang mehr findet in dieser Debatte, diese Emotionalisierung. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem.
Aber ich glaube auch, ich glaube, deswegen hat mir auch das gefallen, was du, Paul Maischberger, gesagt hast, nämlich keine Person halten unsere Debatten hier auf, nach Deutschland zu kommen, weil die werden trotzdem diesen Weg irgendwie suchen, weil sie das auch müssen, weil sie irgendwie Hilfe brauchen, weil sie da nicht mehr leben können. Verlieren wir das so ein bisschen aus dem Auge, nämlich die Tatsache, dass wir, wenn wir diese Debatten, eigentlich unsere Meta-Mediendebatten, würde ich mal sagen, so ein bisschen hier führen, irgendwie vergessen, naja, den Leuten vor Ort ist damit ja trotzdem nicht geholfen, so, ne? Also es gibt ja diese langfristigen Ziele, von wegen wir müssen gucken, wir Asylpolitik, Migration, wir wollen damit umgehen. Und dann gibt es diese kurzfristigen Ziele von, gibt es halt auf Lampedusa gerade ganz viele Leute, die unter schrecklichsten Bedingungen leben und denen wird halt einfach gerade nicht geholfen, egal wie wir diskutieren.
Also, je länger ich sozusagen über dieses Titelbild nachdenke, ich glaube, es spiegelt eben tatsächlich nicht das wider, was gerade passiert, insofern, dass die Situation mit 2015 verglichen wird. Ja? Also mit dem Spruch, schaffen wir das nochmal?
Ja.
Denn die Zahlen in Lampedusa sind ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was 2015 passiert ist. Ja? Ja. Also 2015 kamen 10.000 Menschen pro Tag auf Kos, auf Lesbos und so weiter an. Jetzt sprechen wir auch von zu hohen Zahlen sicherlich, aber es ist nicht vergleichbar. Ich glaube, dass sich gerade etwas entlädt in der Debatte, was in den vergangenen Jahren sicherlich auch wegen des Krieges und anderen Dingen ein bisschen unterdrückt war und was jetzt wieder hochkommt. Und das ist einerseits die Frage, wie verändert sich Deutschland positiv, negativ, was ist mit Integration? Und dann die große Frage, wie viele Leute können wir aufnehmen? Das ist die deutsche Debatte. Und dann, du hast vollkommen recht, was ist eigentlich mit denen, und reden wir mal über Afghanistan, über Syrien, die dort unterdrückt werden. Ich kriege immer noch jeden Tag Anrufe, Nachrichten von Leuten aus Afghanistan, aus anderen Ländern, die verzweifelt versuchen rauszukommen und nicht rauskommen, weil das Abkommen, was geschlossen wurde, ja nie mit Leben gefüllt wurde.
Und da sehe ich tatsächlich genau den Punkt, nämlich diese Doppelmoral, dass auch unterschieden wird, was natürlich eine Opferkonkurrenz generiert, die hochgefährlich ist, wenn unterschieden wird, wen man reinlässt innerhalb von Europa und außerhalb von Europa. Und Kriegsflüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge. Genauso wie ich es falsch finde, wenn so getan wird, da habe ich ja auch die eine oder andere Debatte mitbekommen, die ich wirklich peinlich fand, so nach dem Motto, den Leuten, die aus der Ukraine kommen, geht's besser. Leute, da findet ein Vernichtungskrieg statt, ja. Und nur weil die zufällig weiß sind, heißt es nicht, dass sie privilegiert sind. Genauso bigott finde ich es aber auf der anderen Seite, dass die Bundesregierung dem speziellen Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen in Afghanistan zugestimmt hat, wo die Betroffenen nach der Machtübernahme, die für unsere Werte hier gekämpft haben und jetzt in Lebensgefahr sind. Was ist passiert seitdem? Nicht eine einzige Person ist bislang über dieses Programm nach Deutschland gelangt. Mhm. Und wo ich eben glaube, dass es hochgefährlich ist, wenn wir anfangen, das gegeneinander aufzuwiegeln, sondern was ist die sozusagen gesamtgesellschaftliche Antwort auf Deutschland-Ebene, aber eben auch auf Europa-Ebene? Und die sehe ich de facto nicht.
Ja, und ich glaube natürlich der Part, und der macht vielen Sorgen, ist eben die Frage, wie sehr profitiert die AfD von der Debatte, aber auch von den Zuständen so. Und ich glaube schon, dass sich die Sicht verändert hat, und das hat nicht nur mit der politischen Debatte zu tun, sondern eben auch mit der Tatsache, dass wir uns nicht genügend oder wieder nicht genügend darum gekümmert haben, einerseits den Leuten hier so zu helfen, dass sie die Sprache lernen, dass sie Jobs finden. Und dann, und das darf man glaube ich auch nicht verschweigen, gibt es sicherlich auch Leute oder Flüchtlinge, die sich nicht genügend angestrengt haben. Ne? Ich glaube, man muss beide Debatten führen dürfen, weil ich glaube, wenn wir anfangen sozusagen diese Debatten, dann lösen wir die Probleme erstens nicht und zweitens führt es dann nur zu noch radikaleren Diskussionen.
Genau, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist es die Aufgabe von Geflüchteten, Kriegsflüchtlingen, Asylrecht, dass sie sich genug anstrengen müssen? Ich glaube, das ist ja das Problem, was wir haben, dass auch diese Migrationsfragen nicht geklärt sind, nämlich einer grundsätzlichen Einwanderung und was die Bedingungen sind, und dazu gehört natürlich Lohn und Brot, aber dass sozusagen Geflüchtete dann erstmal in den Transfersystemen landen, dafür kann man ja nicht ausschließlich die Geflüchteten verantworten.
Nein, das tue ich nicht.
Nein, ich meine jetzt auch nicht dich damit, aber grundsätzlich an dieser Debatte habe ich oft das Gefühl, dass das so ein bisschen auch vermischt wird. Und dein Beispiel von Firas, den ich ja auch persönlich kenne, zeigt ja auch, wie sehr dieser Wille ausgeprägt ist, auch der individuelle. Aber die Frage ist halt auch, was wir Kollektivlösungen bieten. Oder was denkst du, Kerschau?
Ich denke mir ja gerade noch an den Satz von Joachim Gauck, unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Der sagt, dass wir in Sachen Migration Spielräume entdecken müssen, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen, was ja erstmal so ein krasser Satz ist, ein monströser Satz ist. Wenn man jetzt ein bisschen so Teufelsadvokaten spielen würde, hat er nicht ein bisschen auch Recht damit? Einfach mal so eine Frage rein, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also eine andere Frage wäre quasi, haben Rechte aktuell die besseren Lösungsansätze und die Linke, die deutsche Linke hat gerade einfach keine?
Ich glaube, man kann die Frage sogar noch für radikaler formulieren. Wäre es besser, radikale Lösungen durchzusetzen, um zu verhindern, dass irgendwann ein AfD-Politiker Kanzler wird? Also das wäre ja sozusagen die noch überspitztere Frage zu dem, was Joachim Gauck gesagt hat. Und ich glaube, diese Erstarkung der AfD darf man bei der Debatte wirklich nicht außer Acht lassen. Wir sollten uns nicht von der AfD leiten lassen. Ja. Aber genau was du ansprichst, all die Debatten, die wir geführt haben, also jetzt Obergrenze, Flüchtlingsabkommen, Zäune, Grenzkontrollen, all das wird nichts verändern. Das gehört schon zur Wahrheit dazu.
Und da geht's, glaube ich, um den Kausalzusammenhang, den man macht. Die Frage, schaffen wir uns ab, auch zu verbinden damit, wir schaffen uns nicht ab, wenn wir uns als Einwanderungsland auch begreifen und das auch fördern mit all den Rechten und eben auch Pflichten. Denn in dem Moment, wo ein Vollzugsdefizit entsteht, da beginnt auch die Unsicherheit und das ist genau das, was du sagst, Paul. Fast jede einzelne Stimme, die die AfD bekommt, ist zurückzuführen auf Migranten und Islamfeindlichkeit.
Ja, nicht ausschließlich, glaube ich.
Aber massiv überwiegend.
Ja, und Unzufriedenheit natürlich auch, das Gefühl, selbst nicht genügend dazu zu gehören, nicht genügend soziale Sicherheit und so weiter. Nur mein Problem in der Debatte ist, dass auch sozusagen die, nennst du jetzt mal die progressive Seite, wie du und wie wir alle hoffentlich irgendwie.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, sich zu wenig trauen, auch die Probleme anzusprechen. Das ist mein Problem in der Debatte und ich habe es nun persönlich, du hast das in der Vergangenheit, finde ich, sehr häufig getan, ja, also, aber bei anderen habe ich immer das Gefühl, sie trauen sich nicht, weil sie vermeintlich dann irgendwie den Falschen helfen oder was auch immer, ja. Und wenn man sich die Realität anschaut, dann muss man bestimmte Dinge einfach erkennen. Und mein Beispiel ist immer, Leute, die Grün wählen oder die SPD wählen, ja, selbst da merke ich mittlerweile, dass sie sagen, irgendwas stimmt da nicht.
Genau, aber das ist dann das Problem der Parteien, die natürlich jahrzehntelang Migrationspolitik betrieben haben, die so ein Dramadreieck bedient hat, nämlich von weißem Rettertum. Aber dass über Migranten natürlich von oben herab verhandelt wurde und dass wir dann auch schön die Opfer zu sein hatten. Und das ist natürlich auch etwas, was zu Problemen führt und natürlich dann sozusagen davon wegkommt, dass man auf Augenhöhe diese Themen diskutieren kann. Und das ist genau das, was du sagst. Für uns als Kurdin, Jesidin, wir hatten gar keine andere Wahl. Das war alternativlos, dass wir die Ismen gleichermaßen bekämpfen müssen, von denen wir bedroht sind. Und das ist der Rassismus als migrantisch gelesene Menschen, aber es ist natürlich auch der Islamismus und der religiöse Extremismus als politisch, religiös und ethnisch Verfolgte. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir sehr einsam waren in den ersten Jahren in diesem Kampf, weil natürlich immer gleich das Argument kam, Moment mal, da stimmt doch was nicht, ne? Und das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch jetzt nicht die Menschen kritisieren, die aus anderen Ländern kommen. Was ich nie verstanden habe. Denn das ist ja genau das, was die Menschen uns vorleben, wenn wir jetzt mal an die Freiheitsbewegung im Iran denken, ja? Und wie kritisch diese Zivilgesellschaft da sozusagen auch dieses faschistisch-klerikale System entlarvt. Und das kennst du selber von deinen Kriegseinsätzen, Paul, dass die Menschen vor Ort viel ehrlicher sind und viel klarer unterscheiden können zwischen einem Hassprediger und einem Imam, ja, was hier überhaupt nicht gelingt, ja, oder nicht überwiegend. Und da denke ich eben auch, wir müssen natürlich über die Probleme reden und da haben wir sozusagen extremen Parteien viel zu einfach gemacht, weil wenn das der einzige Unterschied ist, dann ist es billig. Ja, jetzt muss mir keiner erzählen, dass wir Probleme haben.
Also abseits sozusagen dieser Probleme mit Hasspredigern und anderer Dinge, glaube ich, bleibt das Entscheidende. Wie schaffen wir es, dass sehr, sehr viele Menschen Deutsch lernen und einen Job finden? Das ist doch das Entscheidende für die Integration, oder? So, und wenn wir das nicht schaffen, dann scheitern wir.
Ich bin jetzt gerade hier der Zitatgeber in dieser Runde, aber ich habe noch ein Zitat für euch.
Nämlich unser Allmann.
Der bayerische Ministerpräsident Söder. Der bringt natürlich, klar, Landtagswahl in Bayern, muss man immer mit dazu sagen. Aber er bringt ins Gespräch eine sogenannte Ober- beziehungsweise nach seinen Worten eine Integrationsgrenze. Habe ich auch zum ersten Mal jetzt gehört.
Weil Obergrenze alt war, wollte was Neues
haben. Ja, wollte was ganz Neues haben. Jetzt redet er von einer Integrationsgrenze. Ich dachte immer, Integration ist grenzenlos. Das wollen wir so ein bisschen in die Unendlichkeit machen. Aber er verlangt hat eine Integrationsgrenze ins Gespräch gebracht. Innenministerin Faeser spricht sich dagegen aus, da das internationale Recht dagegen verstoße und eine Obergrenze nur die Illusion einer Verbesserung darstelle. Was halten wir von dieser Integrationsgrenze? Ist das nur eine neue Landtagswahl-Wortschöpfung oder ist da auch was Produktives da drin?
Also ich kann da Markus Söder nicht mehr ernst nehmen, muss ich sagen, weil er sich so oft gewendet, hier, da und so weiter. Also ich glaube, er glaubt, dass er damit nochmal irgendwie Wähler bekommt, dass er nicht ein zweites historisch schlechtes Ergebnis einfährt. Mhm. Also die Wahrheit ist doch, ja, was machen wir, wenn der 200.001. oder die Debatte wurde ja geführt, aus dem Iran kommt, aus Syrien kommt und sagt Asyl, ja. Dann können wir nicht zurückschicken. So, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir das tun, sorgen wir für ein Riesenproblem innerhalb Europas. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, wo sich dann die Flüchtlinge sozusagen stauen und dann in anderen Ländern das Problem machen. Also es gibt nur eine europäische Lösung. Aber wenn ich mit Ministerpräsidenten in Europa spreche, ja, will jetzt gar nicht Viktor Orban zitieren, den ich vor ein paar Wochen interviewt habe, aber ich habe auch zum Beispiel Kyriakos Mitsotakis interviewt im Juni, den griechischen Ministerpräsidenten, und der sagte zu mir, und wir haben nach dem Interview noch lange darüber gesprochen, er sagte, Leute, es ist ein riesiges Problem, dass ihr ein Sozialsystem habt, was weit über unseres hinausgeht. Und die Flüchtlinge, selbst wenn wir sozusagen Leute in Griechenland halten wollen würden, würden in Griechenland sagen, nein, nein, wir wollen nach Deutschland, weil da gibt es eben bessere Leistungen für uns. Was man ja total verstehen kann, ja. Aber was ich nicht kapiere, ist, warum wir es unabhängig jetzt von den Leistungen oder von allem nicht schaffen, sozusagen eine europäische Idee da zu entwickeln.
Und zwar eine, die uns nicht erpressbar macht und wo Geflüchtete nicht als Faustpfand eingesetzt werden. Und ich finde, dieser Deal mit Erdogan hat ja gezeigt, wo das hinführt. Also, dass das auch keine ehrlichen Partner sind, wenn völkerrechtswidrige Angriffe stattfinden, die für Fluchtbewegungen sorgen. Das heißt, er ist Teil des Problems und nicht der Lösung.
Aber hältst du das wirklich für realistisch? Weil das ist ein absolut hehres und großartiges Ziel. Also, zu sagen, wir wollen keinen Deal mit Erdogan, wir wollen keinen Deal dann auch nicht mit Tunesien, mit Libyen. Das sind alles schlimme Leute, die dort regieren. Aber mein Eindruck ist, dass egal, wie ein bisschen sozusagen das Leben verbessert würde, zum Beispiel in Libyen oder dann reden wir über Afrika, die Leute trotzdem nach Europa wollen. Mhm. Das wird sie nicht abhalten.
Ich glaube, es geht um Konditionierung. Also es hat was damit zu tun, dass man den Spieß umdrehen muss. Und wenn der von Ängsten geleitet ist, dann geht es nach hinten los. Und es gibt ja auch ein konkretes Interesse, auch seitens Erdogan, dass die Verhältnisse gut sind mit den NATO-Bündnispartnern. Und da ist man ja auch auf Deutschland angewiesen, also gerade auch als einer der größten Geber weltweit. Und das haben wir im Grunde genommen nie gemacht, dass wir da auch Bedingungen dran geknüpft haben. Ja, Bedingungen dran geknüpft haben für die Einhaltung von Frauen- und Menschenrechten, denn das ist doch das, worauf Europa angeblich so stolz ist. Wenn wir denn aber das Gegenteil machen und eine Festung hier aufbauen, dann erreichen wir ja genau das Gegenteil. Und natürlich, du hast recht, dieser Realismus wird natürlich immer wieder in Frage gestellt. Aber diesen Zynismus auf der anderen Seite, den können wir uns halt auch nicht erlauben, weil es wichtig ist, für jeden Einzelnen dann auch weiterzukämpfen. Und zum Beispiel, was wir befürworten, auch als Havar, sind Sonderkontingente. Insbesondere eben auch für Frauen, für Minderheiten, für religiös Verfolgte. Also da gibt's ja Mittel und Wege, die wir ja auch schon erprobt haben, zum Beispiel über Sonderkontingente in Baden-Württemberg. Und da, denke ich, könnten wir mutiger sein.
Du hast gerade vorhin die europäische Außengrenze auch nochmal erwähnt. Vielleicht kann man auch mal einen Blick darauf werfen, nämlich das Handeln der Bundesregierung auf europäischer Ebene. Wir versuchen das ja gerade offenbar mit Geld zu lösen, indem man nämlich versucht, die außereuropäischen Küsten und Grenzwachen einfach zu bezahlen, zu sagen, kümmert ihr euch um das Problem? Und das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein, oder? Dass man da einfach möglichst viel Geld da irgendwie reinhaut und sagt, ihr macht das mal, libysche Küstenwachen und so weiter, ihr kümmert euch drum, wir bezahlen euch, wie viel war das? Über 105 Millionen Euro hat Tunesien bekommen von der EU, um das Problem zu lösen.
Vom Gefühl her gebe ich dir bei allem recht. Und das war auch mein persönliches oder bleibt mein persönliches Gefühl, dass ich es falsch finde, irgendeinen Deal mit Libyen zu machen, mit Tunesien zu machen, mit irgendjemandem zu machen. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder die Frage, jetzt ja auch die Runde, ja, was denn dann? Darauf zu hoffen, dass sich irgendwie die Welt verändert und die Leute plötzlich, die aus der Wüste kommen, weil es sind ja vor allem nicht mehr Syrer, ja, also der größte Druck ist ja nicht aus der Türkei momentan. Wie kriegen wir das Problem in den Griff? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ohne dass ich die Lösung habe oder ein Ziel habe, sehe ich von der Seite, die all das kritisiert, also die sagt, ja, keine Deals, die sagt, Küstenwache darf das nicht. Also die sozusagen, ja, alle Maßnahmen ablehnen, fehlt mir eine realistische Perspektive, und ich formuliere es nochmal, um den Druck, und sage ich jetzt mal auf Europa, ja, so zu senken, dass die AfD nicht bei 30% steht bei der Bundestagswahl. Das ist mein Gedanke, den ich in diesen Tagen am meisten habe. Denn wir können jetzt hier sitzen und sagen, wir finden das alles falsch. Okay, ist mein Gefühl, ist in meinem Herzen. Habe so viele Freunde, die dort sind. Und ich bin auch total dabei zu sagen, natürlich müssen wir weitere Leute aus Afghanistan aufnehmen, die für Deutschland gearbeitet haben, aus dem Iran und so weiter und so fort. Aber die große Frage bleibt ja unbeantwortet. Wie siehst du das?
Für mich ist das auch eher so eine Sache von, ich kann mit diesen gefühligen Argumenten nicht mehr so richtig arbeiten, nämlich weil gefühlsmäßig sind wir alle an derselben Stelle und sagen, klar müssen Leute geholfen werden. Ich bin Afghane, ich bin aus Afghanistan hergekommen 1994, ich bin selber Migrant, ich bin selber geflohen mit meinen Eltern zusammen und sehr dankbar, dass ich dann quasi tatsächlich das überwinden konnte und einen Ort gefunden habe, wo man dann in Frieden leben und gedeihen, dann Podcast machen kann. Insofern bin ich da ganz happy drüber. Und auf der anderen Seite denke ich mir eben,
toll, genau, dass du da bist.
Ja, genau. Vielen Dank. Und dann auf der anderen Seite, klar, denke ich mir, brauchen wir, haben wir es vorhin schon kurz gesagt, wir brauchen Lösungen für die Leute, denen es jetzt gerade schlecht geht. Und ich glaube auch, die Lösung ist nicht, und das wird hier nicht funktionieren, merken wir gerade in der Politik, merken wir bei 20% AfD, zu sagen, lass uns einfach alle aufnehmen. Das ist ja keine Lösung. Das ist ein gefühliger Satz, den man irgendwie sagt, um sich identitätspolitisch richtig verorten zu können. Bin ich links, rechts, Mitte? So, das sind so,
wo es leider, viele Likes gibt bei Instagram.
Wo es viele Likes gibt, das ist leider irgendwie so ein Debattenkram so hier in Deutschland. Und ich finde, das löst halt überhaupt nichts, weil Leute sterben halt weiterhin gerade und sind auf der Flucht und sind so ein bisschen so ein Spielball unserer Metadiskussionen. Und das ärgert mich auch tatsächlich auch sehr, weil ich das Gefühl habe, wir reden so an den wichtigen Sachen vorbei. Ich finde, man kann zweispurig fahren. Ich finde, man kann auf der einen Seite diese längerfristigen Ziele verfolgen. Das ist das, was du beispielsweise machst, Düzen, finde ich, mit deiner Menschenrechtsaktivismus, dass du sagst, es muss bessere Lösungen generell geben dafür, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und gleichzeitig brauchen wir, Achtung, schlimmes Wort, pragmatische Lösungen für jetzt. Jetzt in diesem Augenblick, wo wir über diese Leute reden, die gerade auf der Flucht sind.
Und ich will es nochmal sagen, die Probleme sind ja sozusagen mitgemacht. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir in so eine Rolle des Bittstellers gehen und jetzt mal retten und helfen wollen, sondern auch der Konflikt, der ganz aktuelle, konkrete in Bergkarabach, wo Armenier, die den Genozid traumatisch in den Knochen haben, wieder fliehen müssen. Und wir gucken dabei zu, weil wir Öl beziehen aus Aserbaidschan. Also das ist doch die Lebenswahrheit, die natürlich eben auch dafür sorgt mit den geopolitischen Wirtschaftsinteressen, dass wir uns am Ende erpressbar machen. Und deswegen schätze ich das so sehr, dass du jemand bist, der sozusagen auch on the ground unterwegs ist und da natürlich nochmal ein ganz anderes Wissen generiert und vielleicht auch anders auf diese Migrationsherausforderungen guckt. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied, wenn du vor Ort bist? Was stellst du dort fest? Und wenn du das dann auch damit vergleichst, wie hier diskutiert wird, was denkst du da manchmal?
Ja, also erstmal ist man als, glaube ich, Reporter, ich habe auch 2020 aus Bergkarabach zum Beispiel berichtet, wäre jetzt gerne hingefahren, aber kann mich auch nicht dreiteilen, war viel zu lange nicht in Afghanistan, das letzte Mal Dezember 21, das hat aber damit zu tun, dass die Taliban es wahnsinnig schwer machen, mittlerweile Journalisten reinzufahren, viel zu lange nicht in Syrien, also erstmal so ein bisschen auch die Verzweiflung, dass es offenbar so ist, dass wir jetzt völlig unabhängig von einem Medium, ja, sondern in der generellen Debatte immer nur Aufmerksamkeit für ein Thema haben, ja, für eine bestimmte Zeit. Und Bergkarabach kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, ja, würde ich sagen. wenn ich darauf schaue, muss ich schon sagen, dass mein Blick sich ein bisschen verändert hat im Vergleich zu 2015. Ich würde sagen, dass ich 2015, würde ich sagen, naiv, aber einfach gesagt hätte, ja, wir müssen die alle aufnehmen, ja, so, also weil Syrien, Bürgerkrieg, ja, das waren ja Hunderttausende und das Leid und wenn du in Libyen bist, dann denkst du das natürlich auch, ja, weil du sagst, die kommen aus der Wüste, die haben Bürgerkrieg in Eritrea erlebt und so weiter und so fort. Man ist als Reporter mit den Wahrnehmungen manchmal ein bisschen überfordert, weil es so viele schlimme Schicksale gibt auf der Welt. So, und dann komme ich hierher und finde die Debatten absurd, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Es sind so Debatten, wo Politiker so tun, als würden sie Lösungen haben, die sie aber nicht haben. Und anstatt ehrlich zu sein, ja, und auch differenziert zu diskutieren, tun sie wieder so, es wäre mit Grenzkontrollen und mit Obergrenzen oder Integrations und so weiter, irgendwie würde was sich verändern, wird es aber nicht. Und dann kommt, ich wiederhole es immer wieder, meine größte Sorge ist schon, dass wir einfach eine immer stärker werdende AfD erleben. So. Und ich persönlich habe momentan keine Antwort darauf, wie wir einerseits sozusagen es schaffen bei der Integration und bei der Aufnahme von Flüchtlingen und gleichzeitig die AfD klein halten.
Und du hast es ja selber gerade selbstkritisch angemerkt, dass du natürlich auch für ein Blatt arbeitest, wo das mal besser, mal schlechter gelingt und wo letztlich ja auch gewisse, insbesondere Migrationskonflikte, so verdichtet werden, dass sie schon die ein oder andere Angst schüren können. Du gehörst zum liberalen Flügel. Wie ist das denn dann für dich? Also kommst du da manchmal auch in ein Dilemma, weil du hast es ja vor Ort gesehen. Wird da gestritten? Nimm uns da mal mit und das muss man ja auch fairerweise sagen.
Tatsächlich ist es momentan so, dass ich eben wahnsinnig viel über die Ukraine berichte. Von daher habe ich jetzt nicht so viel Zeit, mich um diese Themen zu kümmern. Aber ich erinnere mich sehr intensiv an eine Zeit, das war so ja, 2016, 17, 18, wo es bestimmte Schlagzeilen gab und wo ich teilweise echt rumgebrüllt habe und mich echt wahnsinnig aufgeregt habe und auch das den entsprechenden Personen gesagt habe, dass ich finde, dass nicht jede Messerattacke eine Seite 1 Schlagzeile ist, ja, oder jede Vergewaltigung das nicht ist. Und natürlich wurde da heftig gestritten. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass das bei Bild jetzt so exorbitant im Zentrum steht, wie es schon mal stand. Ja. Mhm. Das kann man sicherlich auch unterschiedlich bewerten. Ich glaube auch, dass es auch da zwei Wahrheiten gibt. Ja. Also zum einen gibt es die, die dann auf der anderen Seite sagen würden, ja, um Gottes Willen, das dürfen wir aber nicht thematisieren, weil das spielt den Rechten in die Hand. Ja. Und die dann eine Schranke haben und sagen irgendwie, ja, lieber nicht die Nationalität nennen oder dies nicht, jenes nicht. Das finde ich auch falsch, ja, weil da kommen wir wieder auf die Frage, was ist die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung? Und ich erlebe das interessanterweise bei mir in der Heimat, ich komme aus Aurich und aus Friesland, ja, wir reden ja viel über Marktplätze. Und natürlich verändert sich das Bild, so, und die Menschen debattieren darüber. Und natürlich sind das Debatten, die geführt werden müssen. Ich glaube, bei Bild wurden sie auch manchmal zu exorbitant geführt, auch mit den falschen Vokabeln, mit der falschen Sichtweise. Klar, ich bin sozusagen Vize-Chefredakteur, deswegen will ich mich da auch gar nicht aus der Verantwortung nehmen, ja. Aber man, auch damals sozusagen, man seine Meinung und jemand entscheidet, so.
Paul, du hast gerade Ukraine auch wieder angesprochen. Du bist gerade auf dem Weg dahin, vielleicht zum Abschluss nochmal unseres Gespräch noch ganz kurz, gib uns noch mal einen Eindruck von deiner, ich würde mal sagen, du hast ganz am Anfang auch schon ein bisschen erwähnt, Lebenswirklichkeit. Das wievielte Mal bist du jetzt dort?
Du, ich bin eigentlich die meiste Zeit dort, also dieses Jahr bestimmt 6 Monate insgesamt, im letzten Jahr 8, 9.
Wie ist das unter Kolleginnen? Das sind ja viele, die auch in der Ukraine sind, die du dort triffst. Wie stelle ich mir das denn so ein bisschen vor, diese Zusammenarbeit vielleicht auch ein bisschen?
Es ist sehr kollegial, was sehr angenehm ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade in solchen schwierigen Situationen irgendwelche Konkurrenz gibt in dem Sinne. Natürlich will jeder irgendwie ein gewisses Interview haben, aber es ist jetzt nicht, man hilft sich vor allem in Sicherheitsfragen. Man schreibt sich viel, wo ist was, wie gefährlich, wo fährt man lang. So, also ich habe da ein sehr offenes und immer sehr kollegiales Arbeiten erlebt. Ich glaube, dass all diejenigen, die dort waren in den vergangenen Jahren, ja, auch keine Antwort darauf haben, wann es endlich vorbei ist. Ja? Das ist die häufigste Frage, die mir hier gestellt wird. Wenn ich auf der Straße irgendjemand treffe, auch Leute, weiß ich nicht, die mich kennen oder was auch immer, die meisten fragen mich, ja Mensch, aber wann ist denn dieser Krieg jetzt zu Ende?
Ja, weißt du auch nicht.
Nein.
Das ist auch keine Glaskugel.
Nein.
Sag mal, ein letzter Fun-Fact, so ein bisschen, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ende 2022, November, da hat dir der ukrainische Präsident Zelensky per Dekret den ukrainischen Verdienstorden dritter Klasse verliehen, den du aber nicht angenommen hast.
Nein.
Erzähl mal, wie kam das und warum hast du es abgelehnt?
Naja, krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Also, weil ich keinen Orden von irgendeinem Land annehmen will, weil ich möchte einfach, also ich werde schon genug angegriffen in den sozialen Medien für meine vermeintlich pro-ukrainische Position, ja. Aber wenn ich jetzt einen Verdienstorden von einem Land annehme, dann, ja, also dann bin ich nicht Journalist in dem Sinne. So, ich habe mich da erst, weil ich auch überrascht davon war, tatsächlich, was so ist, der wurde wohl vielen Journalisten irgendwie verliehen, auch Anderson Cooper und so, keine Ahnung, ob der den angenommen hat, ja, ein Beispiel zu nennen. Ich, ja, hab dann erst nicht so richtig was dazu gesagt, weil ich wollte die auch nicht irgendwie vergrätzen. Ja, ich dachte, das wird vielleicht dann jetzt
das
nicht
wird
so.
Totgeschwiegen.
Ja, so, und dann irgendwann wurde ich wieder danach gefragt und dann habe ich gesagt, Leute, nee, das nehme ich nicht an. Weil ich glaube, auch da wieder die Frage, wie wird das Ganze dargestellt, ja? Also es bleibt halt extrem wichtig, auch bei ukrainischer Fehlinformation genau hinzuschauen. Ja? Nehmen wir den Raketenangriff, den es zuletzt gab in Konstantinivka, wo die New York Times dann angegriffen wurde, weil sie beschrieben hat, dass es offenbar ein fehlgeleiteter Raketenangriff der Ukrainer war. Ja, es sind halt Dinge, die berichtet werden müssen. Und wir Journalisten sind dort, um zu berichten, was ist, was nichts daran ändert, dass man auf der Seite der Ukrainer steht, wie ich es tue, weil es ein Angriffskrieg der Russen ist, ja. So, also ich zitiere immer da Christiane Amanpour, die legendäre CNN-Kriegsreporterin und Moderatorin, die sagt, truthful, not neutral.
Das liebe ich, das ist tatsächlich auch ein Mantra. Ich glaube, das ist der große Irrtum, dass man immer denkt, dass man irgendwie der edlere Mensch wäre, wenn man neutral ist, was auch immer das bedeuten mag. Sondern es geht tatsächlich, wie du es auch beschreibst, um Transparenz, um Wahrheitsfindung und dass man so gut wie möglich seinem Job nachgeht.
Das ist die Mär der Objektivität. Da können wir dann in einem anderen Podcast nochmal 45 Minuten drüber sprechen, damit wir das auch einmal erledigt haben. Paul, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, du weißt weiterhin den Orden aus, die dir angepinnt, die der Präsident versucht hat, bei dir anzupinnen.
Hast du schon mal einen bekommen eigentlich?
Ich bekomme jetzt am Sonntag den Landesverdienstorden.
Wow, aber du hast auch schon ein Bundesverdienstkreuz und
ja,
sowas,
genau.
Oder? Dann ist ja kein großes Ding mehr, oder? Landesverdienstorden.
Nein, ich freue mich sehr, es ist kein großes Ding für meine Geschwister. Ich muss die zwingen, mitzukommen. Für mich ist es immer was Besonderes, weil ich es als sehr wertschätzend tatsächlich empfinde, weil es ja auch um die Arbeit geht, die wir machen. Deswegen, ja, freue ich mich auch drüber, aber am Montag geht es natürlich auch wieder weiter mit der Arbeit. Danke.
Herzlichen Glückwunsch, aber sie ist natürlich viel zu edel, um zu sagen, natürlich, klar, Bundesverdiensteorden.
Gibt es denn noch was mehr als Bundesverdienstkreuz, so europäischer oder Weltkreuz oder irgendwie so?
Der Papst, so. Keine Ahnung, Bundesverdienst, Kruzifix oder sowas, gibt's noch, ich weiß es nicht. Was gibt's denn noch? Ja, bestimmt. Also,
irgendwas gibt's.
Haben wir eigentlich noch jemand hören hier, der von dem noch einen Orden, Thomas Gottschalk Verdiensteorden oder sowas?
Ja, wer weiß.
Also Thomas kriegen wir dazu.
Ja, also der würde natürlich sofort mitmachen, oder? Einen Orden in seinem Namen. Ja. Also Entschuldigung. Paul, vielen Dank, wir wollen dich nicht weiter, nicht weiter aufhalten.
Danke für die Einladung.
Gute Reise.
Dankeschön.
Be safe.
Danke.
Ja, schön, dass du hier warst.
Auf Wiedersehen, hoffentlich. Das war wieder eine neue Episode Tekkal und Beros. Danke an Paul Ronsheimer, dass er hier bei uns gewesen ist. Einer, der übrigens einen sehr guten Ruf genießt unter Kolleginnen im Ausland.
Ich glaube, als Kriegsberichterstatter ist das die wichtigste Währung, auch diese Netzwerke aufrechtzuerhalten und im guten Austausch zu sein, kollegial zu sein. Es geht um viel und wir reden in dem Kontext oft immer von Entmenschlichung, aber es geht natürlich auch immer um viel Menschlichkeit.
Ja, deswegen hört euch auch gerne seinen Podcast an. Ronsheimer heißt er und findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Wir, du und ich, haben uns gestern Abend gesehen bei einer Veranstaltung von deiner Schwester Tuba Tekkal. Sie hat nämlich ihr Buch präsentiert, Tor zur Freiheit, hat ein bisschen was daraus vorgelesen. Das ist ein bisschen ihre Biografie, ihre Geschichte. Und vor allem ging es aber an diesem Abend, das fand ich sehr schön, um ihre sogenannten Scoring Girls. Erzähl mal nochmal, was sind eigentlich die Scoring Girls?
Ja, das ist ein Projekt, was sich mittlerweile an 500 Mädchen richtet, weltweit. Wir haben auch im Irak diese Begegnungsplattform. Das sind Teilnehmerinnen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte aus 15 Nationen. Und denen wird ein Fußballtraining geboten als Einstieg. Aber es geht natürlich um viel mehr. Also es geht auch um Integration, es geht um Empowerment-Möglichkeiten. Und das Schönste für mich war halt gestern, ja, Sia, Tesh und Kenda auf der Bühne zu erleben. Zwei Scoring Girls, die waren so zuckersüß und ich bin auch immer wieder beeindruckt von Tuba. Die ist ja jetzt nicht so eine Rampensau in dem Sinne, sondern die hält sich ja immer zurück. Und das war gestern ihr Abend. Und ich fand es voll schön, dass sie da auch mal in diesem Licht stand und das auch angenommen hat, weil sie war den ganzen Tag so mega aufgeregt.
Ja, sie war und aufgeregt.
Und es ist eine schöne Eigenschaft eigentlich. Ich kenne die nicht, aber bei mir ist die fremd. Nein, das fand ich ganz, ganz großartig und sie berührt mich auch immer wieder. Und ich finde es toll, dass sie auch ja über die Kehrseiten des Bildungssystems berichtet hat, über Ausgrenzung, Diskriminierung, die sie interessanterweise oder wahrscheinlich verständlicherweise, auch wenn es falsch ist, ganz anders erlebt hat als ich, weil sie auch keine gute Schülerin war. Sie war auf der Hauptschule und da hat sie dann neben der Diskriminierung eben auch mit Klassismuserfahrung gemacht. Mhm.
Und ich finde es schön, wie sie es auch gestern erzählt hat, nämlich, dass sie dann aus diesen Erfahrungen Kraft geschöpft hat und gesagt hat, ich mache daraus jetzt etwas Positives. Und diese Scoring Girls sind wirklich eine richtig, richtig coole, schöne Initiative. Deswegen schaut euch das auch unbedingt an auf hava.help. Da findet ihr auch die Scoring Girls und alle Infos dazu und unterstützt das gerne. Ihr könnt da spenden, ihr könnt auch mal irgendwie, glaube ich, sich auch mal hingehen oder Leuten das empfehlen, Mädchen, die ihr kennt, sagt, die müssen sich erstmal anschauen. Schaut nach, das ist wirklich eine schöne Initiative. Mich hat das gestern Abend auch sehr, sehr berührt, wie persönlich das auch war. Und die Scoring Girls waren super und krass, wie sie sich ausdrücken können in diesem Alter. Also ich meine damit jetzt nicht so, wie gut die Deutsch sprechen, sondern eher so, wie standfest sie da sind und sagen, ich mache das, weil ich möchte, dass andere Mädchen auch sehen, dass man das machen kann. Also dieses Commitment, so dieses Bewusstsein dafür, für diese Vorbildfunktion auch. Die haben ja auch Tuba sehr gefeiert und sie als Vorbildin gefeiert. Das war sehr, sehr schön, das zu sehen. Ein Fun Fact, vor mir saß ein kleines, sehr, sehr kleines Mädchen. Die hatte so ein iPhone in der Hand und hat Subway Surfers gespielt. Das ist dieses Spiel, wo du so über irgendwelche U-Bahnen irgendwie hüpfst. Und hat das wie eine halbe Stunde lang, ging das super. Und ich war so ganz gebannt, war so, die macht das jetzt, die besiegt dieses Spiel, macht das fertig. Und kurz vor Schluss ist sie dann gegen eine U-Bahn gestoßen und hat dann so gemacht und ich hab's mitgefühlt. Ich habe mit ihr gefühlt, es war, glaube ich, die größte Enttäuschung für sie an diesem Abend.
Was sehr für diesen Abend spricht, Herr Frau. Vielen Dank auch.
Das spricht sehr für diesen Abend. Sie war wirklich extrem jung und war mit ihrer Mutter da. Die hat sehr aufmerksam zugehört. Aber Shoutout an dieses Mädchen, falls die Tekalumberos hört. Das nächste Mal schaffst du's. Düsen, danke dir für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr, die Zuhörenden, uns schreiben wollt, könnt ihr es weiterhin tun an tekal.beros@andan.work. Danke, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tekal und Beros ist ein Andan Original mit Düsen Tekal und mir, Keschrau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von Ram Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, 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 stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt, dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord auf Ex und erzählen True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord auf Ex.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!